Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich begrüßen wir Sie wieder zu der heutigen Quellgrundsendung. Wie immer hören Sie sie am zweiten Freitag im Monat live aus Mainz, nämlich aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wer uns bisher noch nicht gehört hat, der sei darüber informiert, dass am Mikrofon sitzen unsere Mutter Äbtissin, nämlich
Schwester Maria Theresia,
und meine Wenigkeit, nämlich Schwester Franziska Katharina. Wir befinden uns noch mitten in der Osterzeit. Und wenn man bedenkt, wie lange wir uns auf dieses Osterfest vorbereitet haben, die vielen Wochen der Fastenzeit, so ist es nur ganz natürlich, dass wir auch dieses Fest nachklingen lassen und mit dem Ostermontag nicht alles vorbei ist und man zum Alltag übergeht, obwohl es natürlich vielerorts gefordert ist, wenn man wieder in den Beruf zurückkehrt und den Alltag leben muss. Die Osterfreude und der Glaube an das Ostergeschehen, er möchte wachgehalten werden, auch im Alltag. Und dazu möchten wir heute Abend mit dieser Sendung ein wenig beitragen, denn wir möchten nochmal zurückschauen auf das Osterfest. Nicht nur auf Ostern insgesamt, sondern ganz konkret auf den Auferstandenen. An der Frage nach dem Glauben an den Auferstandenen, da scheiden sich oftmals die Geister auch innerhalb der christlichen Gruppierungen. Und ich selbst, ich habe es schon mal in früheren Jahren erzählt, habe es erlebt, dass ich als Referendarin lernen, in Anführungszeichen lernen musste, dass Jesus gar nicht auferstanden ist, sondern dass er ein besonderer Mensch war, dass er nicht Gottes Sohn war, sondern von Gott besonders begnadet war und dass das Ostergeschehen eine Erfindung der Jünger sei. So wenig ich dies damals glauben konnte und mochte, so wenig glaube ich jetzt auch heute noch, denn wäre Jesus nicht auferstanden, wäre unser Leben hier im Anbetungskloster vollkommen sinnlos und wirklich verrückt. Denn vor einem Stück Brot Tag für Tag zu knien und die Anliegen der Welt dorthin zu tragen, es wäre wirklich sinnlos, wenn es nicht der Leib dessen wäre, der tatsächlich auferstanden ist. Aber es ist gar nicht so leicht zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das sehen wir ja schon an den Jüngern und Jüngerinnen, die ihm begegnet sind oder denen er begegnet ist. Und so sind wir heute 2000 Jahre später nicht ganz allein mit unseren Glaubenserfahrungen und mit unserem Glaubensweg. Denn Glaube hat ja immer auch mit einem Weg zu tun. Wie war das denn, als Jesus tatsächlich den verschiedensten Jüngern erschien? Und wir möchten in dieser Sendung auf verschiedene Personen schauen, denen Jesus begegnet ist. Es sind Osterbegegnungen, die auch heute immer wieder stattfinden und das Leben von vielen Menschen verändern. Aber diese Begegnungen sind immer auch ein Weg. Insofern dürfen wir uns immer wieder auf diesen Weg des Glaubens wagen und wirklich darauf hoffen und davon ausgehen, dass er uns auch tatsächlich immer wieder begegnet, auch wenn wir ihn in bestimmten Situationen überhaupt nicht wahrnehmen und er gar nicht da zu sein scheint. Und erst im Nachhinein erkennen wir, es war der Herr. Und so möchten wir jetzt einen ersten Blick werfen auf die erste Zeugin seiner Auferstehung. Und das ist Maria aus Magdala. Und wir lesen von ihr, Sie kennen diese Erzählung, diese Geschichte sicherlich alle. Im Johannesevangelium steht sie im 20. Kapitel, wo Maria vor dem Grab steht und weint. Und plötzlich steht Jesus neben oder hinter ihr und sie erkennt ihn nicht. Wie ist das mit Maria? Warum erkennt sie ihn nicht? Warum freut sie sich nicht und jubelt, dass der Herr auferstanden ist, den sie doch so sehr liebt? Und ich habe darüber nachgedacht, was mag wohl in Maria vorgegangen sein? Sie war doch ein ganz normaler Mensch. Sie hat Jesus erlebt, vielleicht ein paar Jahre, vielleicht ein paar Monate. Sie hat ihn gekannt, sie hat ihn ins Herz geschlossen. Und es ist ja wohl die Liebe, die sie zu seinem Grab hingetrieben hat. Und dann der erste Schreck, Der Stein war weg vor dem Grab. Und sie erzählt es den Jüngern. Die Jünger kommen, Petrus und Johannes. Und nachdem sie das leere Grab entdeckt haben, gehen sie wieder nach Hause. Aber Maria bleibt, so wie sie zuerst aus Liebe gekommen war zum Grab, um den Herrn zu salben. So bleibt sie jetzt aus Liebe vor dem Grab stehen. Und sie trauert. Sie lässt einfach den Tränen freien Lauf, weil sie darum trauert, dass ihr Herr nicht nur tot ist, was schlimm genug ist, sondern dass noch nicht mal mehr sein Leichnam zu sehen ist und sie keinen Ort hat, wohin sie mit ihrer Trauer gehen kann. Und zunächst die Erscheinung der beiden Engel, mit denen sie spricht und denen sie sagt, dass sie Jesus sucht. Und als Jesus selbst sie fragt, warum sie weint, und sie ihm sagt, ja, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Das ist das, was sie im Kopf hat. Und ihre Gedanken, ihre Wünsche, sie versperren ihr den Blick auf den Auferstandenen. Er selbst steht neben ihr und sie erkennt ihn nicht. Das scheint für mich so unbegreiflich, wenn doch der Geliebte in der Nähe ist. Manchmal sieht man ihn gar nicht, aber man spürt im Rücken, er ist da und dreht sich um. Und er steht vor einem. Und Maria, sie erkennt ihn nicht. Sie ist so belegt von dem, was sie erlebt hat, von ihrer ganzen Trauer, von aller vielleicht auch Hoffnungslosigkeit, dass sie sich zu sehr auf dem Weg des Todes befindet. Es heißt ja, sie steht vor dem Grab. Das heißt, sie schaut in das Grab hinein, sie beugt sich hinein. Also sie schaut in Richtung des Todes und nicht in die Richtung des Lebens. Und in diesem Blick, in dieser Blickrichtung kann sie gar nicht das Leben sehen, weil sie nur auf den Tod schaut und weil sie überhaupt nicht damit rechnet, dass er lebt und vor ihr stehen könnte. Sie rechnet in keinster Weise damit, insofern kann sie ihn gar nicht erkennen. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass man ihn doch erkennen müsste, dass ich doch spüren müsste, dass er es ist. Und nun ist die Frage, wann erkennt sie ihn denn? Zweimal heißt es, wendet sie sich um zu ihm. Beim ersten Mal war es wohl noch nicht weit genug, da meinte sie nämlich, es sei der Gärtner. Erst beim zweiten Mal, nachdem Jesus sie mit dem Namen angesprochen hat, da heißt es, da wandte sie sich ihm zu und antwortet praktisch mit diesem Wort Rabuni, Meister. Da erkennt sie ihn, als Jesus sie beim Namen anruft. Wenn wir Hörende, Liebende sind, dann können wir auch hören, wenn er uns anspricht mit unserem Namen. Und das ist der Moment, wo wir ihn wahrnehmen können und erkennen können, dass er es ist, der in unserer Nähe ist. Aber oft ist es schwer, seine Stimme herauszuhören aus den vielen Stimmen, die um uns herum sind. Aber es muss so viel Zärtlichkeit in diesem Wort Maria gelegen haben, dass Maria seine Liebe herausgehört hat. Und wenn sie es gehört hat, in all ihrer Hoffnungslosigkeit, in all ihrer Dunkelheit, in all ihrer Todzugewandtheit, dann müsste es doch auch uns gelingen, seine Stimme zu hören. Und das könnten wir einüben, immer wieder neu Hörende zu sein, uns dem Lärm zu entziehen, uns Zeit zu nehmen für die Stille, uns Zeit zu nehmen für die Begegnung mit ihm, mit dem Blick auf das Leben, nicht auf den Tod, damit wir seine Nähe, die er uns ja geschenkt und auch zugesagt hat, damit wir sie wahrnehmen. Und interessant ist es, dass Jesus, nachdem Maria antwortet mit dem Anruf Rabuni, dass Jesus sagt, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Maria möchte ihn scheinbar festhalten, sonst würde Jesus nicht so reagiert haben. Und das ist ja auch unser Wunsch, das doch festzuhalten, was wir erreicht haben. Und da gilt es immer wieder auch loszulassen von dem, was wir uns wünschen. Nicht das, was für uns jetzt wichtig ist, zählt, sondern das, was für ihn wichtig ist. Es geht nicht darum, diesen Moment festzuhalten, sondern diesen Moment, wo ich meinen Anruf höre, meinen Namen höre, dass ich diesen Anruf erkenne als sein Anruf und mit ihm den Weg weitergehe. Nicht festhalten und starr werden und nicht mehr sehen, was um mich herum ist, sondern gemeinsam mit ihm meinen Weg weitergehen. Und das ist ja das, was Jesus mit jedem Einzelnen von uns möchte und es auch tut. Er geht den Weg mit jeder, mit jedem von uns. Darauf können wir uns verlassen. Durch jede Dunkelheit hindurch, durch alle Fragen unseres Lebens hindurch, er ist da und er hilft uns, diese Fragen zu beantworten. Und wenn wir sie nicht beantworten können, hilft er uns zu vertrauen, dass wir uns in die Situationen so hineingeben können, dass wir voll Vertrauen weitergehen und nicht uns dem Tod zuwenden, sondern den Blick immer wieder auf das Leben richten, auf ihn richten. Dann wird er uns aufrichten in all unserer Gebeugtheit.
Ungläubig sind wir mit dem Verstand. Gläubig sind wir mit dem Herzen. Ein ungläubiger Thomas, den haben wir alle schon sehr oft erfahren. Immer wieder sagen wir dies zu einem Menschen, der absolut kritisch ist, zweifelt, der ganz schlecht etwas gelten lassen kann, was er nicht betasten kann, was er nicht selbst gesehen hat. Thomas, der Apostel, er war nicht bei den Jüngern, als Jesus in ihre Mitte trat und sagte, Friede sei mit euch. Er hat nicht die Stimme des Auferstandenen gehört. Er hat nicht seinen Frieden im Herzen empfangen. Thomas war noch friedlos. Thomas irrte noch umher und suchte Jesus dort, wo er ihn nicht finden konnte. Ungläubig sind wir mit dem Verstand. Und genau das sagt Thomas, wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich meine Finger nicht in seine Wunden und meine Hand nicht in seine Seite legen kann, dann glaube ich nicht. Also die Wunden Jesu, die wären für Thomas der Beweis, dass es Jesus ist. Im Evangelium steht, 8 Tage darauf waren die Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Die Türen waren verschlossen aus Angst. Aus Angst vor was eigentlich? Den Jüngern muss es unheimlich geworden sein. Ob sie sich auch vor dem Auferstandenen eingeschlossen haben? Aber sie wussten doch und hatten es erfahren, selbst bei verschlossenen Türen ist es passiert, dass Jesus plötzlich in ihrer Mitte stand. Ganz plötzlich, niemand hat es erwartet, denn sie konnten nicht auf den Auferstandenen warten. Sie waren ratlos. Und doch, sie versammelten sich wenigstens so, wie sie es zuvor gewohnt waren. Der Kreis seiner Jünger, der Kreis seiner Apostel. Und dann kommt Jesus, schenkt ihnen seinen Frieden, spricht ihnen seinen Frieden zu und bewegt sich auf Thomas zu. Er wartet nicht ab, bis Thomas die Initiative ergreift. Thomas, dieser ungläubige Thomas, jetzt wäre es doch dran, zu prüfen, zu sehen, mit dem Verstand zu erfassen, was da jetzt passiert ist. Ist er es oder ist er es nicht? Thomas kannte Jesus. Er kannte ihn, als er noch unter den Lebenden war, als er noch unter den Menschen weilte und mit ihm auf den staubigen Straßen gewandert ist. Aber diesen Jesus? Thomas muss innerlich total aufgeregt gewesen sein, als Jesus auf ihn zukommt und ihm seine Wünsche erfüllt. Dem ungläubigen Verstand erfüllt er die Wünsche, damit sein Herz glauben kann. Die Wunden Jesu, sie weisen ihn aus als denjenigen, der gekreuzigt wurde, der am Kreuz verblutet ist, an dessen Wunden nun überwunden sind. Die Wunden Jesu. Thomas darf tatsächlich seinen Finger in die Wundmale Jesu legen. Wie ehrfurchtig mag er sie berührt haben. Mit welch großer Ehrfurcht und Liebe, mit welch großem Staunen mag er dies getan haben. Die Berührung der Wunden, sie führen ihn zur Anbetung. Mein Herr und mein Gott. Das ist Anbetung. Er darf seine Hand in seine Seite legen. Und er kann immer nur sagen, mein Herr und mein Gott. Wie gerne möchten auch wir diesen Beweis erfahren. Wie gerne möchte auch unser ungläubiger Verstand dahin geführt werden, dass das Herz gläubig wird. Ganz oft passiert es uns, dass wir zuallererst mal ungläubig sind in unserem Leben, dass das oder jenes wirklich Gottes Sache sein könnte. Immer wieder werden wir geplagt von Zweifel und möchten es doch gern anders haben oder bewiesen haben. Und wenn wir genug gelitten haben, dann kann es sein, dann kann es passieren, auch uns passieren, dass Jesus unsere Hand ergreift und sagt, schau, diese Wunden, sie haben tatsächlich den Tod überwunden. Und auch ich werde dein Leid überwinden, denn ich bin derjenige, der alles überwindet. Uns bleibt dann auch nur zu sagen, mein Herr und mein Gott, ich vertraue dir, dir, der den Tod überwunden hat. Es wird eine Zeit dauern, bis ein Thomas von Aquin in seinem Lied sagen kann, in seinem Lied bekennen kann, kann ich auch nicht wie Thomas schauen die Wunden rot, bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. In dieser Haltung, in dieser Kniebeuge quasi, kommt unser Herz zur Ruhe. Unser Herz, das gläubig wird, es darf den Herrn anbeten. Möge uns der Auferstandene immer wieder dahin führen, dass unser ungläubiger Verstand die Gnade bekommt, zu einem gläubigen Herzen zu finden.
Nun sind wir ein Stück weit den Glaubensweg von Maria von Magdala mitgegangen und den Glaubensweg des Thomas. Wie ist es mit dem Jünger gewesen, den Jesus liebte? Im Johannesevangelium gibt es drei Stellen, wo von ihm die Rede ist nach der Auferstehung. Und jedes Mal wird von ihm gesprochen als dem Jünger, den Jesus liebte. Es ist Johannes gemeint, der nicht beim Namen genannt wird, aber er war der Jünger, den Jesus liebte, der an der Brust Jesu ruhte beim letzten Abendmahl. Wie war es mit seinem Glaubensweg? Erstaunlich ist es bei ihm, dass wir keine Schilderungen irgendeines Zweifelns und Fragens oder Nichtsehens entdecken können. Im 20. und 21. Kapitel des Johannesevangeliums können wir von ihm lesen. Und es liest sich, wenn man sich auf diese Stellen konzentriert, liest es sich sehr glatt, sein Weg, sein Glaubensweg. Liegt es daran, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte? Vielleicht hat er Jesus am meisten geliebt? Wir wissen es nicht. Petrus wurde dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Wie es mit Johannes war? Es wird nicht davon geschrieben, dass Jesus ihn gefragt hat. Vielleicht war es auch gar nicht notwendig. Vermutlich wusste Jesus genau darum, wie sehr jeder Einzelne ihn liebte. Und er weiß es auch heute, wie sehr jeder Einzelne von uns ihn liebt. Wie ist es nun mit Johannes? Welche Begegnungen mit dem Auferstandenen hat er? Die erste Begegnung? Ja, es ist eigentlich gar keine rechte Begegnung, sondern es ist etwas, was er sieht. Mit Petrus zusammen rennt er zum Grab von Maria, alarmiert, dass der Stein vom Grab nicht mehr da sei. Und er, der schneller ist als Petrus, und als erstes ans Grab kommt, er lässt Petrus zuerst hineingehen. Es kommt nicht darauf an, an welcher Stelle er das Grab betritt. Wichtig ist, dass als er es betritt und als er die Leinenbinden und das Schweißtuch sieht, so heißt es zumindest hier, dass er, als er sah, glaubte. Ganz schlicht und einfach heißt es, er ging in das Grab hinein und er sah und glaubte. Ja, was sah er denn? Und wieso konnte er deswegen schon glauben? Es klingt so einfach. Sehen und glauben. Er sieht nicht den Auferstandenen. Er sieht keine Erscheinung. Er hört keine Botschaft. Er sieht die Leinenbinden und das Schweißtuch. Hätte man Jesus, den Leichnam Jesu, gestohlen, so wie es ein Gerücht der Juden sagte, hätte man sich sicherlich nicht die Mühe gemacht, ihn erst von den Leinenbinden zu befreien und schön zusammenzubinden und an eine Stelle zu legen. Johannes muss gespürt haben, das war kein Menschenwerk. Ein Leichnam ist verschwunden und ein Mensch glaubt an dessen Auferstehung. Er muss ganz tief berührt worden sein von dem, was er sah. Und es wird nicht näher beschrieben, was er sah. Wichtig ist, dass er glaubte. Woran er glaubte, es wird auch nicht hier beschrieben, aber wir erfahren es etwas später im 21. Kapitel, wenn es dort um die Erscheinung des Auferstandenen am See ging. Die Jünger, wie Sie wissen, waren am See vom Tiberias fischen. Und sie haben nichts gefangen. Und am Morgen, als es anfing zu dämmern, stand Jesus am Ufer, ohne dass die Jünger ihn erkannten. Und nachdem Jesus ihnen gesagt hatte, sie sollen das Netz auf der anderen Seite auswerfen, und als sie dann eine ganze Menge Fische fingen, da plötzlich heißt es wieder, der Jünger, den Jesus liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Das ist es, was er glaubt. Er glaubt daran, dass Jesus lebt. Er glaubt daran, dass Jesus hier an diesem Ufer steht und ihnen begegnet. Und es ist ein Erkennen, das ihm eigentlich nur der Glaube ermöglicht. Und dieser Glaube, er wurde ihm geschenkt, als er in diesem Grab war und sah. Als er in dieses Grab hineingeklettert ist und sah, konnte er glauben. Und als er dann Jesus tatsächlich begegnet ist, dann hat er ihn erkennen können. Und er hat es nicht für sich behalten. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Johannes behält es nicht für sich. Er ist auch nicht derjenige, der dann ins Wasser springt und Jesus entgegenrennt, sondern er sagt es weiter. Es ist der Herr. Und dann ist es Petrus, der in seiner ungestümen Art nicht abwarten kann, bis das Boot an Land ist. Und seine Liebe drängt ihn, Jesus entgegenzuschwimmen. Und die Liebe von Johannes, sie drängt ihn, auf dem Boot stehen zu bleiben, Jesus anzuschauen und diese Begegnung ganz innig und tief in sich aufzunehmen. Johannes ist der stille Liebende, der glaubende Liebende. Und es kommt hier nichts von einem Zweifel zur Sprache. Wir wissen nicht, wie er innerlich gedacht und gefühlt hat. Tatsache ist, dass sein Glaube so ganz selbstverständlich wirkt. Und dann noch einmal wird er erwähnt am Ende vom 21. Kapitel, nachdem Jesus Petrus dreimal gefragt hat, liebst du mich? Und Petrus immer wieder antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus ganz zum Schluss zu Petrus, folge mir nach. Und Petrus folgt Jesus nach und er dreht sich um. Und dann heißt es in Vers 20, und er sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Zu Johannes hat Jesus nicht gesagt, folge mir nach. Johannes wurde nicht gefragt, liebst du mich? Aber er tut das, was die Liebe ihn zu tun drängt, nämlich er folgt dem Geliebten nach. Er darf nicht der Worte Jesu, sondern er spürt, was zu tun ist. Und so kann es auch für uns sein, dass wir vielleicht das eine Mal sein Wort brauchen, wo er uns anspricht mit unserem Namen und wir uns ihm zuwenden und ihn erkennen. Und ein anderes Mal spüren wir es, wie seine Liebe uns an ihn zieht und wir wissen, was zu tun ist. Und letztlich ist es immer, dass wir ihm folgen. Jeder auf seine Art, jeder auf seinem Weg, jeder auf dem Weg, auf den er berufen wurde. Aber wichtig ist, an den wir glauben, zu folgen. Mit unserem ganzen Leben, mit unserem Alltag, mit unserem Herzen, mit unserem Tun, ihm zu folgen, seinen Fußspuren zu folgen, aber auch so zu folgen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und so kann uns Johannes ein Vorbild sein, wie wir aus dieser Osterbegegnung heraus unser Leben gestalten können. Dass wir glauben, dass wir dem glauben, was wir sehen. Dass wir das, was wir erkennen, auch mitteilen, anderen mitteilen. Und dass wir in allem, was wir tun, uns darum bemühen, ihm, dem Auferstandenen, unserem Herrn, nachzufolgen. Und er geht uns voran, denn er ist ja der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir glauben, dann haben wir Teil an diesem seinem Weg, an seiner Wahrheit und an seinem Leben.
Herr, bleib doch bei mir, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Wie gut ist es, einen Herrn zu haben, den wir einladen können, wenn es Abend um uns wird, wenn es Nacht um uns wird. Die Jünger, die nach Emmaus gehen, die nach Emmaus flüchten, Sie sind traurig. Und sie können von nichts anderem mehr reden, als von dem, was ihre Hoffnung völlig zerstört hat. Denn sie sind selbst total verstört. Zwei Jünger, die ganz verstört Schritt um Schritt ihren Weg gehen. Sie gehen ihn in großer Traurigkeit. Sie reden über den, der sich jetzt gleich zu ihnen gesellen wird und Schritt für Schritt mit ihnen geht. Er geht mit ihnen den Weg, äußerlich, aber noch viel mehr innerlich. Denn indem er sie führt, Schritt für Schritt, erleuchtet er mit jedem Schritt immer mehr und immer besser ihre Blindheit. Denn sie sind blind für das, was geschehen ist. Sie können es nicht aus eigener Kraft sehen. Dafür sind sie viel zu enttäuscht. Dafür hat zu viel Hoffnungslosigkeit Macht über sie gewonnen. Und da ist es gut, wenn der Herr selber sich ihrer annimmt. Er wartet geduldig und er erklärt es ihnen. Er erklärt es ihnen mit großer Liebe, mit großer Freundlichkeit und mit großer Geduld. Ihr Herz beginnt zu brennen, aber sie wissen nicht warum. Plötzlich immer mehr und immer besser können sie etwas verstehen, was bis jetzt für sie so fassungslos verlaufen ist. Wir aber haben gehofft, wir aber haben gemeint. Wie oft müssen wir das in unserem Leben erfahren? Wir aber haben gemeint, ich habe gemeint, ich würde wieder gesund. Ich habe gemeint, dies oder jenes würde anders ausgehen. Mein Gebet würde erhört. Wie oft müssen wir uns das sagen? Und dann ist es gut, wenn da einer mit uns geht und sagt, musste nicht dies alles geschehen, damit du zu einer größeren Liebe findest, damit dein Glaube gestärkt werde, damit deine Sehnsucht immer größer werde, damit deine Sehnsucht sich immer mehr und immer besser nach dem ausstrecke, der dein Heil sein will. Die beiden Emmaus-Jünger haben ihn noch nicht erkannt, aber eines haben sie erkannt, es ist gut, bei diesem zu sein. Es ist gut, wenn er bei uns bleibt. Er hat uns getröstet, er hat uns das Herz warm gemacht. Wir wissen nicht warum, aber er hat uns das Herz warm gemacht. Und sie laden ihn ein, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Herr möchte eingeladen sein. Er möchte von mir eingeladen sein, denn er möchte bei mir bleiben. Die Jünger erfahren und erkennen am Brotbrechen, wer er ist. Und dann gehen ihnen die Augen auf. Sie erkennen ihn. Und jetzt ist für sie Auferstehung geschehen. Jetzt haben sie den auferstandenen Herrn erkannt und haben die Kraft, diesen Weg, den sie mit großer Mühe gerade gegangen sind, mit frohem Schritt und ganz eilig als frohe Botschafter zurückzukehren nach Jerusalem, dem Ort dieses tragischen Geschehens. Sie sind die freudigen Verkünder der Auferstehung geworden. Und der Herr, er ist immer noch bei ihnen. Denn in seiner Kraft können sie jetzt die frohe Botschaft verkünden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Sie erzählen alles, was ihnen begegnet ist. Und der Herr bleibt bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seine Zusage, ich bleibe bei euch bis ans Ende der Welt, hat damit begonnen. Wenn wir ihn auch nicht sehen, wenn wir nicht unsere Finger in die Wundmalen legen können und unsere Hand in seine Seite, so gilt doch sein Versprechen. Und er möchte so gerne das immer wieder hören, was wir ihm voller Sehnsucht sagen könnten. Herr, bleibe bei uns, besonders dann, wenn es um uns Abend, wenn es um uns Nacht wird. Der Auferstandene, er ist auferstanden, um zu bleiben. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir unsererseits bei ihm bleiben mit einem gläubigen Herzen. Mit diesem Wunsch, dass auch Sie immer wieder vom Auferstandenen getröstet und erfreut werden, dass er bei Ihnen bleibt und Sie bei ihm bleiben, möchten wir uns für heute Abend verabschieden aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen. Am Mikrofon waren
Schwester Franziska Katharina
und Maria Theresia.